der Podcast.
Folge 193, alle ausgeflogen.
Hallihallo und herzlich willkommen zur Folge 193 von Lucke und Hengstmann, eurem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Die erste Folge im neuen Jahr. Ja, und das neue Jahr fängt gut an, und zwar so gut, dass mir der Berliner Kabarettist Tilman Lucke zugeschaltet ist. Hallo Tilman, grüß dich.
Hallo, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg.
Ja, und während ich in Vorbereitungen für unseren Jahresrückblick 2025 stecke, könnten wir ja gleich mit dem Jahresrückblick 2026 anfangen, denn der hat ja schon einiges in sich. Vor allem ein Thema, was ganz wichtig ist, was die ganze Welt bewegt, wo alle sich nur an den Kopf fassen, und das wird uns Tilman kurz erläutern.
Genau, also alle haben es mitgekriegt, Deutschland erkennt den Inselstaat Niue an. Nein, also jetzt gucke ich in dein Gesicht und wahrscheinlich werden die in der Kabinettssitzung erstmal, so, da muss der Außenminister erstmal so eine große Karte rausholen und dann noch eine Lupe, und dann sieht man irgendwo im hintersten Pazifik, gut, dass Donald Trump die Insel nicht kennt, sage ich mal.
Haben die Bodenschätze?
Ich weiß nicht, also ein Trump Tower passt schon noch drauf, sagen wir es mal so.
Okay, aber den wirst du wahrscheinlich nicht versorgen können.
Nee, also das ist nur mal kurz so am Rande, das ist natürlich schon lange nicht mehr vorgekommen, dass, weil die, sagen wir mal so, die UNO ist ja eigentlich fertig. Aber es gibt noch so ganz wenige Gebiete, die ja nicht Mitglied der UNO sind, aus ganz verschiedenen Gründen. Und das ist ja der Goldstandard der Anerkennung der Staatenseiung. Auch das Wort habe ich, glaube ich, gerade erfunden. Es gibt also den Vatikan, der Beobachterstatus hat, der will da nicht Mitglied werden. Dann gibt es Taiwan, die dürfen nicht wegen China. Dann gibt es Palästina, die sollten nicht, weil sie Verbrecher sind. Und dann gibt es so Gebiete wie die Westsahara, die also umstritten oder sozusagen auch von Donald Trump jetzt Marokko zugeschlagen werden und ihre eigenen Ambitionen da endgültig begraben können. Und dann gibt es tatsächlich zwei kleine Inselstaaten, die so ein bisschen von Neuseeland mit betreut werden. Das sind die Cookinseln und Niue. Und
lebt da wer?
Ja, ich habe es mal nachgeschaut. Also tatsächlich wäre Niue, wenn es in die UNO aufgenommen würde, der kleinste, von den Einwohnerzahlen her, der kleinste Staat mit 1700 Einwohnern. Also kann man also in jedes Land einen Botschafter entsenden und dann lebt da keiner mehr. Also so ungefähr.
Ah ja, super.
Aber, also
so ähnlich wie Zehlendorf, da lebt ja im Moment auch keiner mehr.
Ja, jetzt wieder, genau. Also das wollte ich nur so am Rande mal erwähnen, weil gerade in so einer großen Woche, wo alles los ist und ich habe bei Donald Trump angerufen und wollte ihm sagen, dass er eigentlich den Maduro wieder freilassen und erst nächste Woche verhaften soll. Dann hätten wir nämlich mehr Zeit gehabt, dann hätte sich das alles entspannt, weil auch noch in Brandenburg auch keiner mehr da ist. Also das ist irgendwie alles, das Motto ist, alle sind ausgeflogen.
Okay, dann fangen wir ganz kurz mit Brandenburg an. Ich glaube, das Thema haben wir schnell abgefrühstückt. Es ist das passiert, was schon längst hätte passieren sollen. Das BSW in Brandenburg hat sich komplett zerlegt. Mhm. Der Herr Krumbach, oder wie er heißt, also der bisherige Vizeministerpräsident, ist jetzt aus dem BSW ausgetreten, ist mit offenen Armen in der Fraktion der SPD empfangen worden, deren Mitglied er über 40 Jahre war, ist aber noch nicht wieder in die SPD eingetreten, damit er wahrscheinlich nicht als Komplettverräter. Und Sarah Wagenknecht hat sich aufgeregt, dass man doch bitte, wenn man sich von einer Partei abspaltet, die Mandate niederlegen sollte, wobei ich da dann, als ich das las, ein lautes Lachen hörte aus Berlin von Gregor Gysi und von Heidi Reichenegg, die hämisch grinsen, sagten, ja, so ist es nun mal, Sarah, ne? So.
Ja, das heißt, es ist natürlich immer billig, wenn man behauptet, jemand, der das vertritt, was man nicht vertritt, der muss irgendwie gehen oder muss irgendeine Konsequenz tragen. Ja, also Augen auf bei der Personalwahl, möchte ich mal sagen, weil Krumbach und auch die anderen Abweichler sind ja höchstpersönlich von Sarah Wagenknecht wegen ihrer guten Qualität ausgewählt worden. Also da muss man sagen, wer hat die denn ausgewählt? Ja.
Genau. So, das heißt, die Regierung ist geplatzt in Brandenburg. Das heißt jetzt aber grundsätzlich erstmal noch gar nichts. Und es sind ja noch alle Minister geschäftsunfähig führend im Amt.
Ja, ja, also das ist ein bisschen so ein seltsamer Zwischenzustand. Also die Mehrheit ist ja auch nicht mal verloren offiziell. Also es gibt zwar seitens des Ministerpräsidenten die Ankündigung, die Koalition wird nicht mehr wahrgenommen. Das heißt, die Fraktionsführung des BSW wird nicht mehr konsultiert. Aber es ist ja der Gesamtregierung nur ein Abgeordneter flöten gegangen, nämlich Herr von Ossowski, der also schon seit November nicht mehr in der Partei ist und jetzt auch nicht mehr in der Fraktion. Dann die andere Abgeordnete Grun, die Vizepräsidentin übrigens, die ist jetzt ebenso parteilos auch zur SPD-Fraktion gewechselt. Die haben einfach die Türen weit aufgemacht. Und jetzt, also BSW besteht jetzt nur noch aus 11 und die CDU, bisher die kleinste, war aus 12. Also das heißt, die mussten ordentlich den Landtag umschrauben. Die haben jetzt vorne nur noch 2. Und statt 3 Sitze, also in der ersten Reihe, da geht es ja immer darum, da sitzen die Wichtigen. Und das ist dann schon so ein bisschen eine Demütigung, wenn man als einzige Fraktion bloß diese 2 Sitzchen da vorne hat. Naja, und also so ist es. Die Mehrheit ist ja offiziell noch da, aber sie wird natürlich jetzt woanders gesucht werden müssen. Und dann gibt es halt, also man guckt sich im Plenum um und dann winkt ganz laut die CDU und sagt, ja, kommt doch zu uns. Jetzt wird das noch nicht groß verkündet, weil jeder will ja dann auch noch seine Inhalte durchsetzen. Es wird neue Koalitionsverhandlungen geben müssen, sehr anstrengend. Neuer Koalitionsvertrag, neue Themen, alte Themen, die noch nicht angepackt wurden, fallen vielleicht vorn über oder hinten rüber. Nee, hinten runter. So, also ein bisschen ärgerlich für alle Beteiligten, hätte man eigentlich sich anders gewünscht. Aber es war ja so, dass bei der Landtagswahl 2024 beide Seiten, also sagen wir mal so, Moskau und Europa, hatten ja beide genau die Hälfte der Sitze. Nämlich SPD, CDU die Hälfte und AfD und BSW die Hälfte. Und jetzt sagt Sarah Wagenknecht, ja, ja, also jetzt kommt die CDU und die macht die ja gar nicht, also die Mehrheit ist ja gar nicht gewählt. Und da muss man auch natürlich wieder etwas lauter lachen, denn wenn man sich mal die Stimmenzahlen, die reinen Stimmenzahlen der letzten Wahl anguckt, wir haben ja oft schon darüber gesprochen, dass es ein bisschen ungerecht ist, wenn man mit unter 50% eine Landtagsmehrheit hat, aber also SPD und CDU würden zusammen 43,0% der Wähler repräsentieren und AfD und BSW, die ja die gleiche Zahl Sitze haben, nämlich genau 50%, die würden nur 42,7% repräsentieren. Das heißt, die Mehrheit der Wähler, die berücksichtigt wurden, wären jetzt sehr wohl in einer rot-schwarzen Regierung repräsentiert. Also auch da hat sie natürlich Unrecht. Und ich muss sagen, ich habe mir auch vorhin beim Telefonat mit Trump überlegt, ob ich eine gewisse Adresse in Merzig im Saarland ihm auch mal verraten sollte, wo man auch mal, die können ja dann in Mar-a-Lago dieses Haus nachbauen, haben sie ja bei Maduro auch gemacht und dann geprobt, wo schläft der, wo gehen wir da rein, wie sieht der überhaupt aus? Ja, Amis wissen ja nicht so viel und dann muss man, da haben sie, glaube ich, Klaus Weselski als Dummy in dieses Haus reingesetzt. Der hat ja Zeit und ließ sich dann als Double entführen. Und so ähnlich müsste man Sarah Wagenknecht. Da ist natürlich die Frage, wer ist der Dummy? Aber ja, also ist alles sozusagen jetzt, es wird jetzt besser, sagen wir es mal so, in Brandenburg.
Okay. Ja, es wird vermutlich auch keine Neuwahl des Ministerpräsidenten geben, sondern es werden sich einfach nur die Mehrheiten verschieben.
Die ist ja auch nicht vorgesehen. Ein Koalitionswechsel erfordert ja keine neue, also nur das Kabinett wird halt neu ernannt, wobei ich mir nicht mal sicher bin, ob Minister, die im Amt bleiben, oder die zum Beispiel in einem Amt sind und in ein anderes wechseln, neu vereidigt werden. Das wird wahrscheinlich auch nicht nötig sein, sondern nur jemand, der ganz neu ins Kabinett kommt.
Das Einzige, was wahrscheinlich passieren wird, ist, dass Herr Krumbach definitiv nicht mehr stellvertretender Ministerpräsident wird. Das wird dann vermutlich der Chef der CDU werden. Vielleicht bleibt Herr Krumbach aber trotzdem Minister, das weiß man ja nicht. Er gehört ja zur SPD-Fraktion, man weiß es nicht.
Interessanterweise gibt es ja noch 2 BSW-Minister. Die Gesundheitsministerin, was natürlich für die Corona-Leugner-Partei auch besonders ein toller Posten ist, und der Infrastrukturminister sind noch Teil der Regierung. Das heißt, eigentlich ist die Koalition gar nicht zu Ende aufgekündigt. Wojtke hätte die auch rausschmeißen können. Hat er ja, der kann ja auch ziemlich fies sein. Das hat er ja den Grünen 2024 nach der Wahl bewiesen, als er drei Wochen vor dem weit nach der Wahl, aber vor dem Regierungswechsel einfach noch die grüne Gesundheitsministerin rausgeschmissen hat, mit dem einzigen Grund, damit sie im Bundesrat keine Rede für die Krankenhausreform hält, die er ablehnte. Also der kann auch schon in die unterste Schublade greifen. Ist bisher nicht gemacht, aber natürlich werden die auch ihr Amt verlieren, das ist ja ganz klar.
Okay, schauen wir da nächste Woche nochmal drauf. Da wird sich vielleicht schon wieder einiges geruckelt haben.
Ja.
Worauf wir jetzt vielleicht nochmal ganz schnell eingehen sollten, ist tatsächlich der Stromausfall in Berlin. Da ist ja so ein ganz winziger Knotenpunkt an einer Brücke gesprengt worden. Es gibt ein Bekennerschreiben einer linksextremen Gruppe, 11 Seiten lang, wo jetzt schon wieder aus linken Kreisen angezweifelt wird, dass die das wirklich waren, mit der Begründung, das kriegen die logistisch gar nicht hin.
Weil Linke so unfähig sind oder was. Oh. Ja, aber Linksterroristen sind gar nicht so unfähig, sonst hätte man ja die RAF auch schon längst zu Ende gefunden. Aber zwei sind noch flüchtig. Also vielleicht waren die das ja, brauchten vielleicht auch Geld. Oder vielleicht brauchen sie überhaupt Strom, haben sich da welchen mitgenommen.
Naja, das Lustige ist ja jetzt die ganze Diskussion mit Kubono, also wem nützt das? Es nützt natürlich den linken Parteien überhaupt nichts. Es nützt jetzt zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung erstmal den rechten Parteien. Ich will da jetzt auch nicht spekulieren, wer es war. Wichtig ist, dass man Zehlendorf wieder Strom hat. In einigen Regionen von Zehlendorf auch zum ersten Mal. Ich habe ja jetzt den Podcast Kalk und Welk, den ich ja sehr gerne höre. Und Herr Kalkofe ist ja ein Betroffener. Der wohnt ja in Zehlendorf, also im Moment im Hotel, kann man sich leisten. Wobei ich glaube, das kann man sich im Allgemeinen leisten, wenn man in Zehlendorf wohnt.
Ja, also die wurden tatsächlich übernommen, die Kosten. Jetzt sagen die Linken, der Kalkofe persönlich, der muss ja bezahlen. Aber also,
genau.
Das ist jetzt auch wieder...
Ich glaube auch kaum, dass der die Kosten zurückfordert.
Aber allein dafür, dass wieder so diskutiert wird, wer, bei wem ist der Stromausfall jetzt berechtigt? Und das hat ja diese Terrorgruppe auch getan. Also die haben gesagt, ja, wir legen es in Zehlendorf lahm, weil da ja nur Willen sind. Also dieses identitäre Denken, also da wohnen Leute, die sind alle auch rechts oder Faschos und das ganze Viertel muss irgendwie sind alle reich und alles negativ gelesene Menschen und deswegen müssen die Stromausfall kriegen. Also das ist, da spricht halt auch wieder so ein Totalitarismus dabei raus und ich weiß auch nicht, also diese Terrorgruppe gibt es ja schon sehr lang, die nennen sich Vulkangruppe, weil sie irgendwie 2011 mit einem Bekennerschreiben unterschrieben haben, der also als Eija Fjatla Jökull, den kennst du ja noch.
Genau.
Das ist ja die Marie-Agnes Strack-Zimmermann der Geologie, also der isländische Vulkan, der 2010 die Welt lahmgelegt hat, den Flugverkehr lahmgelegt hat. Und aus dem Grund haben sie sich so genannt. Und deswegen werden die Vulkangruppe oder Vulkangruppe genannt. Das sind sicher auch, also Teile dieser Gruppe haben sich schon wieder distanziert und gesagt, nee, also das tut uns, das ist aber ein bisschen leid, also hätten wir den Stromausfall auch mal im Sommer machen können. Also es ist zu hoffen, dass man die einfängt und dass die dann der Justiz anheimfallen, aber da bin ich natürlich nicht auf dem Laufenden.
Genau. Du hast aber Strom.
Ich habe Strom also wie gesagt, es ging halt wirklich um zigtausend Menschen. Aber wenn das jetzt zum Beispiel in einem Gebiet mit so Hochhäusern, Plattenbauten gewesen wäre, dann hätte es ja viel mehr betroffen, weil einfach da mehr Leute auf einem Fleck leben und sicher auch die Knotenpunkte mehr Leute versorgen. Also
Na, da wird sich der Russe aber ins Häuschen lachen, ne? Und denken, oh Scheiße, da hätten wir das gewusst.
Ja, also alles, was irgendwie so im Westen zurzeit schiefläuft, da wird der Geheimdienst gucken, oh, das machen die ja alles schon selber. Ja, oder zumindest, ach, da sind die Knotenpunkte, ach cool. Und
dass man es jetzt weiß. Ich nehme auch nicht an, dass die da neuen Knotenpunkte, sondern die haben da einfach Kabel
ausgewechselt. Ja, also es ging darum, die in den letzten Jahren auch die Kabel zu verbuddeln, auch aus Sicherheitsgründen. Und das ist eben doch nicht mit allen passiert. Also im Herbst gab es ja schon mal einen Angriff in Treptow, also Stadtteil Adlershof. Und da gab es 2 Tage lang keinen Strom aus demselben Grund. Und damals war schon gesagt, so, jetzt müssen wir mal was ändern. Und jetzt ist natürlich die Zeit zu kurz gewesen, um das alles jetzt schon auf sicher zu trimmen. Aber also das Problem ist bekannt. Und ja, also man staunt, wie lang es dann doch dauert, so ein explodiertes Kabel dann doch irgendwie wieder ran zu weißt du, wir hätten auch Bolsonaro fragen können, der hat, glaube ich, einen Lötkolben übrig gehabt, den er jetzt nicht mehr verwenden darf. Also man muss auch sich international immer ein bisschen vernetzen.
Okay, und da wir gerade bei Diktatoren sind, dann lass uns doch mal kurz über Donald Trump reden, ja, der einfach die Monroe-Doktrin aus dem 19. Jahrhundert wieder anwendet, die nämlich sagt, dass die Vereinigten Staaten quasi Hegemonialmacht des gesamten amerikanischen Kontinents sind und einfach einen missliebigen Diktator entfernt hat. Ist jetzt nichts Neues, das machen die Amerikaner, das sind da ja so folkloristische Eigenarten, dass sie da gerne mal einen Regime-Change machen. Der Grund ist allerdings ein anderer. Trump, also es gibt, glaube ich, zwei Gründe. Eins fängt mit Ö an und hört mit Ö auf. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist einfach, Donald Trump hat festgestellt, dass im Alter sein Penis immer kürzer wird. Also musste er jetzt mal wieder den starken Max markieren. Die Frage ist natürlich, welche Auswirkungen das hat. Also Maduro ist wohl, soweit ich weiß, jetzt in den Vereinigten Staaten, soll da auch vor Gericht gestellt werden. Warum auch immer?
Na, wegen Drogen, und da wird man schon auch Anklagepunkte finden, nur jeder Experte sagt, also erstens mal geht der Drogenschmuggel von Venezuela hauptsächlich nach Europa und die US-Drogen kommen hauptsächlich aus Mexiko. Zweitens, also geht's Fentanyl scheint Venezuela keine Rolle zu spielen, aber klar, also Drogenhandel wird der schon auch auf dem Kerbholz haben, sonst gäbe es die Anklage nicht. Die gibt es ja seit 4 Jahren.
Genau.
Also, ja, jedenfalls, das ist ja zum Teil doch noch ein Rechtsstaat. Nur die Frage ist halt, wie hat man sich dieses Angeklagten jetzt habhaft gemacht? Und dann ist eben die Argumentation auch der Trump-Regierung sehr interessant. Der ist ja gar kein Staatschef mehr, weil er die Wahl 2024 so manipuliert hat, und die war auch, da haben wir damals auch schon drüber gesprochen, die war sehr originell manipuliert, sagen wir es mal so, denn die Wahlbehörde hat, jetzt muss ich das mal hier aufrufen, hat gesagt, was wollen wir denn für eine Prozentzahl, Herr Präsident, was wollen Sie denn für eine Prozentzahl haben? Und dann kam einfach eine, dann haben sie es dividiert, die Stimmenzahlen, und dann einfach die Stimmenzahl genommen, die genau einer auf eine Nachkommastelle gerundeten Prozentzahl entspricht, also ganz genau. Und zufällig haben die anderen Prozentzahlen, also die Zahl der ungültigen Stimmen, war dann auch noch genau auf eine Kommazahl gerundet, und das ist schon ein extremer Zufall. Also insofern, er wäre nicht wiedergewählt worden, wenn die Wahl nicht gefälscht worden wäre, sondern das wäre der Oppositionskandidat González gewesen. Und das ist eben die Argumentation. Er hat sich widerrechtlich für die dritte Amtszeit vereidigen lassen.
Genau, und darum ist es ja jetzt auch völlig konsequent, dass man seine Vizepräsidentin im Amt lässt, einfach weil das Militär sich jetzt hinter sie gestellt hat. Wie auch immer das weitergehen wird, man weiß es nicht. Viel interessanter ist ja für mich, was hat das international für eine Auswirkung? Sagt jetzt Chinese, auch wenn der Trump das macht, können wir das ja auch machen. Da ist ja dann wieder die Frage, also soweit ich weiß, kreuzen noch 2 Flugzeugträger im südchinesischen Meer. Würde Trump also quasi eingreifen, wenn jetzt Herr Xi Jinping meint, man müsste der taiwanischen Regierung Drogenhandel unterstellen?
Ja, also das ist eben dieses, das ist ja international in Zeiten des Kalten Krieges etabliert worden, diese Mischung aus echter Drohung und Fake-Drohung oder Drohung, die nie wahr werden muss, weil alle Beteiligten wissen, dass sie nicht wahr werden soll. Und das funktioniert eben unter Trump nicht. Unter Trump kann Russland nicht effektiv genug abgeschreckt werden durch Drohung des Beistands. Und China kann es dann wahrscheinlich auch nicht. Also es geht gar nicht darum, dass man tatsächlich eingreift, sondern dass man eben vorher unter anderem, dafür sind Atomwaffen ja auch angeschafft worden, für die Drohung. Die Atomwaffe ist ja viel nützlicher, wenn sie nicht eingesetzt wird, und das weiß Putin auch, Olaf Scholz sei Dank, der jede Woche in seinen Reden die russischen Atomwaffen als Drohpotenzial noch, also quasi selber mit den russischen Atomwaffen gedroht hat, wenn man ihn, Scholz, nicht unterstützt. Also das, wenn man die mal werfen würde, dann wäre man ja sofort, dann gäbe es wahrscheinlich Gegenreaktion. Naja, und so ähnlich ist es bei Taiwan auch. Ich kann jetzt nicht einschätzen, wie schwer ist. Also es ist wohl extrem schwer, selbst als chinesische Armee so eine Insel wie Taiwan mit ja, 60 Millionen Leuten, glaube ich, da unter die Kontrolle zu bringen. Man hat jetzt ja auch an der Ukraine gesehen, dass es wirklich nicht einfach ist. Die Ukraine hat ja, ist zwar größer von der Fläche, aber hat genau ähnlich viele Einwohner. Einfach mal so das Land einkassieren, erst recht mit einer Bevölkerung, die das grundsätzlich nicht will. Die Taiwanesen sind ja unglaublich freiheitsliebend eingestellt. Ja, warum wohl? Da gibt es dann schon auch fürs Militär Grenzen. Naja, so, also das ist ein Aspekt, dass international die Ordnung wankt, aber natürlich, dass die USA sich jetzt auch noch aussuchen. Ja, wen gibt es denn noch? Also Kuba ärgert uns ja jetzt schon seit 65 Jahren.
Genau.
Und obwohl Kuba ja eben wahrscheinlich zum Schluss die weniger schlimme Diktatur ist als Venezuela, weil Venezuela ist einfach, das muss man sich ja auch immer wieder sagen, also das könnte das reichste Land der Welt sein, weil es wohl die meisten Ölreserven hat. Das Öl wird aber inzwischen kaum noch gefördert, weil irgendwie alle, also es keine Arbeiter mehr gibt, weil die eben auch zu schlecht bezahlt werden und außer Öl gibt es halt gar nichts. Genau. Es gab ja sogar Zeiten, in denen Öl oder Benzin billiger war als Wasser. Also eine Flasche Wasser war teurer in der Tankstelle, konnte man quasi.
Als eine Flasche Öl.
Ja, so. Und als eine Flasche Pommes frites wahrscheinlich auch. Also,
genau.
Das Land ist einfach am Ende und es könnte dem Land besser gehen. Natürlich wird es dem Land nicht besser gehen, wenn jetzt dieselbe Clique, diese ganzen Verbrecher, also Wahlfälschung hat ja der Präsident hat ja nicht alleine die Wahlzettel quasi ausgefüllt, sondern das waren ja schon seine Vizepräsidentin und die ganzen Minister. Der Bruder der Vizepräsidentin ist übrigens Parlamentspräsident, sowas ist ja immer ein gutes Zeichen. Also wenn quasi das oberste Verfassungsorgan jetzt die Familien-WhatsApp-Gruppe ist. Man weiß nicht, sie wird wahrscheinlich von Donald Trump oder noch schlimmer von J.D. Vance angerufen worden sein und gesagt gekriegt haben, ja, mach mal lieber das, was wir sagen, sonst, ja, du weißt schon. Und scheint so, dass sie sich darauf jetzt einlässt und dass diese Regierung eben nie im Amt bleibt. Offiziell ist ja die Verfassungsregelung so, wenn der Präsident eben ausfällt oder wenn also seine Stellvertreterin, die ist ja zwei Tage später dann auch vereidigt worden und ab diesen Tag läuft eigentlich eine 30-Tage-Frist für Neuwahlen. Und es ist anders als in einem, sagen wir mal, damals im Irak oder irgendwo, wo man also einen Diktator stürzt, der das Land, der also keine, wo auch Terror eine Rolle spielt. In Venezuela gibt es eine Wahlbehörde, natürlich müsste man die komplett ersetzen. Es gibt Wahlmöglichkeiten, also man könnte jetzt wählen und man könnte diese Wahl, die man höchstwahrscheinlich nicht mehr rekonstruieren kann von 2024, die könnte man jetzt sofort wiederholen. Und genau das will eben Donald Trump nicht und das zeigt eigentlich schon alles.
Naja, und diese Dame, die da jetzt den Friedensnobelpreis Donald Trump vor der Nase weggeschnappt hat, die hat ja jetzt auch nichts mehr zu sagen, obwohl ja da viele Hoffnung hatten und jetzt bleibt aber halt doch das alte Regime im Amt und könnte man ja sagen, Trump hätte ja auch, also lustig fand ich, hast du die Pressekonferenz gesehen?
Ja, wo er fast eingeschlafen ist.
Genau, er wirkte ja auch sehr müde und sagte, we will run Venezuela, also wir werden das jetzt erstmal regieren, wo dann hinter ihm seine Berater standen, so mit den Armen ruderten, nee, das war ja noch nie amerikanisches Prinzip, also die haben ja immer irgendwie, also die haben irgendwas gemacht und haben gesagt, das ist ja ein schönes Land, das ist ja euers, macht man selber. So, aber das Öl wollen wir halt haben. Lustig ist, wie das jetzt auch weitergeht, ob jetzt sozusagen diese ganzen staatlichen Ölfirmen jetzt in amerikanische Hand übergehen oder auch nicht. Es geht ja wirklich nur um Öl. Also Öl ist ja ganz wichtig, weswegen ja auch unsere kolumbianischen Freunde sagten, weil Trump ja auch in Richtung Kolumbien drohte und die sagten, nö, bei uns passiert nichts, wir haben ja kein Öl. Und ich weiß auch nicht, ob Trump ob Trump weiß, wo Kolumbien überhaupt liegt.
Ja, also es geht ja schon, ja, man traut sich eigentlich nicht zu denken, dass es gar nicht darum geht, ob eine Regierung jetzt diktatorisch oder demokratisch im Amt ist. Kolumbien wird ja regiert auch von einem ziemlich sehr, sehr links stehenden Präsidenten, wobei da demnächst Wahl ist und höchstwahrscheinlich wieder ein Rechter drankommt. Also das ist auch eins der Länder, wo es sich immer regelmäßig abwechselt. Während Chile kriegt jetzt auch einen rechten Präsidenten, ist also relativ sicher, Argentinien ist auch sicher. Brasilien ist zu groß, um da jetzt einfach mal reingehen zu können und den Bolsonaro quasi den Lötkolben zurückzugeben. Also es gibt schon einige Kandidaten, aber es ist zu hoffen, dass Donald Trump jetzt erstmal abwartet, was in Venezuela alles schiefläuft. Also ja. Und das Ärgerliche, genau, er war ja extrem müde. Ich meine, Kai Wegner würde sagen, hätte er mal zwischendurch eine Runde Tennis gespielt. Das ist ja,
genau.
Das kommt mir halt wieder so ungerecht vor. Also kleiner Exkurs, also es ging ja drum bei Kai Wegner, dem Berliner Bürgermeister, oh, großer Skandal, er hat also am ersten Tag des Stromausfalls nach ein paar Stunden für eine Stunde sich zurückgezogen zum Tennisspiel, muss jetzt natürlich, also großer Shitstorm, soll zurücktreten und so weiter. Und in Amerika ist es ja ganz üblich, es gibt von George Bush, dem großen intellektuellen Präsidenten, George W. Bush, eine tolle Rede, die er 2002 zum Thema Terror am Golf hielt. Und direkt, also die hielt er auf einem Golfplatz und der beendete also mit den letzten ganz ernsten Worten die Rede, und dann war der berühmte letzte Satz der Rede war aber: Now watch this drive. Also jetzt guckt mir mal zu, wie ich das hier einloche. Und
so.
Und in den USA ist es also, jetzt gehört es zum guten Ton, als Präsident, gut, ja, Donald Trump ist ja sogar sportlich, wenn man Golf als Sport bezeichnen könnte.
Genau.
Sport soll ja manchmal auch wach halten. Ja, aber es ist irgendwie auch immer lustig, wenn er halt sich dann so verplappert. Ja, we will run the country. Das ist ja auch diese englische Umgangssprache.
Genau.
Rennen, ja. Das würde man, ja, in Deutschland würde man es am, wir werden das Land am Laufen halten, würde man sagen. Und dann ist eben aber die Frage, wird jetzt Donald Trump persönlich auch noch Präsident von Venezuela?
Ich glaube, da hat er gar kein Interesse dran. Naja, er hat jetzt Venezuela, das hat er jetzt erstmal erledigt, so jetzt ist Grönland dran. Hat er jetzt schon gedroht, es zu erobern oder zu kaufen oder sich da einfach hinzusetzen? Ich habe keine Ahnung.
Ja, also das ist, es fängt halt noch verrückter an, als das letzte Jahr aufgehört hat. Weil genau. Das mit Grönland ist ja wirklich, da reden ja jetzt auch doch wieder alle drüber. Das war ja vor ziemlich genau einem Jahr, noch vor Amtsantritt hat er dieses Interesse bekundet. Sein Sohn ist ja dann auch hingeflogen. Hat sich das mal angeguckt, und jetzt haben sie gerade wieder Zeit und können das wieder auf die Tagesordnung bringen, aber also da fehlt mir echt die Fantasie, mir vorzustellen, dass er jetzt das noch befreundete oder sogar verbündete Land Dänemark angreift, und das, ja, also da reden wir am besten gar nie drüber, hoffentlich.
Ich hoffe das sehr. Während sich ja jetzt die europäischen Mächte irgendwie zusammengesetzt haben und Friedrich Merz gesagt hat, er könnte sich auch vorstellen, Bundeswehrsoldaten in der Ukraine zu stationieren, einfach um die Sicherheitsgarantien einzuhalten. Ich weiß gar nicht, ob Donald Trump jetzt die Ukraine überhaupt noch auf dem Schirm hat.
Ja, das stimmt, ja. Er verwechselt ja auch immer die Landesname, könnte das auch mit Usbekistan verwechseln. Also,
genau.
Ja, also es geht ja um bei diesen Sicherheitsgarantien, die gibt es ja noch gar nicht, aber wenn, dann haben die Staatschefs von Europa vereinbart, dann machen wir auch mit. Also das heißt, die haben etwas beschlossen für den fiktiven Fall, dass irgendwas anderes noch davor beschlossen wird. Es ist halt eins dieser zahllosen Ukraine-Treffen, da kann man jetzt als Nachrichtenkonsument gar nicht mehr so richtig unterscheiden, was hat jetzt unmittelbare Folgen und was ist eher hypothetisch. Und das ist halt bisher einfach hypothetisch, weil es gibt keine Verhandlungen. Es gibt die einfach nicht, und das hat einen ganz bestimmten Grund, nämlich weil Putin das nicht will.
Genau, weil Putin weiß, wenn es was zu verhandeln gäbe, also er hat ja nichts zu, also ganz im Gegenteil, er schraubt ja die Forderungen so, er sagt ja, ich will ja quasi den Donbass, den kompletten, selbst den ich noch nicht erobert habe, das will ich ja alles haben. Und er weiß halt, dass keiner da zustimmen wird. Und das wird auch keine Verhandlungsmasse sein. Aber so verhandeln ja die Russen respektive die Sowjetunion ja schon seit 70 Jahren. Immer reingehen, laut rumschreien, sagen, ich will das alles nicht, auf den Tisch kacken und dann wieder rausgehen. Das ist ja Verhandlungsstrategie der, wie soll man es nennen, der Ostslawen, sage ich jetzt einfach mal.
Ja, also Afghanistan weiß da auch noch viel drüber zu berichten und hat dem Land ja langfristig auch nicht genützt, wie wir dann gemerkt haben, dass die USA irgendwie Opposition aufbauen mussten. Ach, wer ist denn da? Ach, da ist ja Mullah Omar mit seiner Truppe und Osama Bin Laden darf sich da auch noch verstecken. Und also das kalte Kriegsspiel hat ja eigentlich verursacht, dass die Taliban überhaupt entstanden sind. Ja.
Genau.
Naja.
Die Frage ist jetzt für mich quasi, was jetzt quasi konsequent, also es wird ja jetzt alles, wie immer, alles im Sande verlaufen. Es gibt noch eine große Vermutung, weil der Amerikaner macht ja immer nur dann Krieg, wenn er von innenpolitischen Problemen ablenken muss. Sprich, ich habe eine Karikatur gesehen, wo zwei Venezolaner vermutlich vorm Präsidentenpalast stehen, der brennt in Caracas und dann der eine sagt, wow, in Epstein-Files muss aber was drinstehen. Ja, also es ist ja, Clinton hat damals, als sein, Zigarrenfall, nenne ich es jetzt mal vorsichtig, erstmal Kosovo angegriffen.
Irak.
Irak,
also ersten im Dezember, ja. Das waren so 4 Tage, also im Dezember 98, also gleichzeitig mit der Abstimmung des Repräsentantenhauses über das Impeachment, sagt er, jetzt habe ich mich keine Zeit mit so einem Scheiß zu befassen. Das war wirklich in derselben Woche.
Ja, George W. Bush hat erstmal zwei muslimische Piloten engagiert, die in die Twin Towers reinfliegen, als seine Wahlumfragen kurz nach der Wahl nach unten gingen und so. Also der Ami macht das ja sehr gerne.
Ja, da möchte ich von letzterer Vermutung möchte ich mich leicht distanzieren, aber nur leicht.
Ja, ja. Wenn das übrigens interessiert, da empfehle ich die Dokumentation Wag the Dog mit Robert De Niro und in der Hauptrolle, wo es um einen amerikanischen sogenannten Spin-Doktor geht, der genau in so einem Fall, und da haben die ja den
nicht mit Robert De Niro, sondern mit dem anderen. Wie heißt denn der Rain Man?
Das ist Dustin Hoffman, der spielt die zweite Hauptrolle.
Ach so, okay.
Robert De Niro spielt Corny Breen, den Spin-Doktor, und Dustin Hoffman spielt den Hollywood-Produzenten, den Namen habe ich schon wieder vergessen.
Ach, richtig, ja, stimmt.
Ja, ja.
Sorry.
Und die leider schon verstorbene Anne Hatch spielt quasi seine Dings, und dann spielt noch Woody Harrelson in der Rolle des Winnie Schumann.
Du weißt es alles viel besser.
Ja, ja, also sensationell dokumentarisch. Und da ist ja wirklich mal, dass die da bis jetzt noch nicht drauf gekommen sind, in dem Film wird ja nicht mal wirklich angegriffen, sondern es wird Albanien, was wir ja wissen, einer der Erzfeinde der Vereinigten Staaten von Amerika, wird nur virtuell angegriffen. Und Breen sagt halt, ich habe es im Fernsehen gesehen. Also ist Albanien angegriffen worden. Und dann sagt der Chef vom Secret Service, spielt von einem sensationellen William H. Macy, ja, und ich habe den Krieg jetzt einfach mal beendet. Also sensationell. Guckt euch das an, das ist wirklich sehr konsequent.
Wäre auch billiger, wenn man es einfach nur behauptet.
Genau, und die Wirkung wäre die gleiche.
Höchstwahrscheinlich, weil die Trump-Anhänger glauben ja dann doch alles, was man ihnen so erzählt. Also den könnte man ganz einfach, weißt du, so, wo die Kulissen so schon gerade umfallen und alles hinten zum Vorschein kommt, das würde die ja gar nicht zum Zweifeln anregen, die Trump-Anhänger, ja.
Ich habe jetzt übrigens lustigerweise, bloß mal so noch nebenbei, ein Video gesehen von die da oben, das ist ein YouTube-Kanal, auch von Funk gesponsert, wo die über Christfluencer reden, das geht ja auch alles in diese Richtung, ja. Wo ich immer total lustig finde, dass Frauen sich, also siehst du eine Frau in einer Talkshow, die sagt, ja, ich bin dem Manne unterlegen und ich habe gefälligst zu tun, was mein Mann mir sagt. Wo ich immer denke, okay, ja. Also was machst du in dem YouTube-Kanal? Dann geh dein Haus putzen.
Das ist wirklich ganz seltsam. Da hat man ja auch schon im Jahresrückblick drüber gesprochen zum Thema Abtreibung. Die härteste Front politisch gegenüber Abtreibungen hat zum Beispiel Beatrix von Storch oder die mit dem Doppelnamen von der CDU, Winkelmeier-Becker, genau. Das sind oft Frauen, die da besonders Hass erfüllt gegenüber ihren eigenen, aber die sehen sich ja als die Richtigen, also sozusagen sowas ist ja dann immer mit der Haltung unterlegt, eine Frau ist ja dann erst eine richtige Frau, wenn sie Kinder gekriegt hat, möglichst auch ganz, ganz viele Und ja, also das ist Selbsthass, den gibt es ja überall. Gerade bei, auch bei Linken ist ja Selbsthass. Auch dieses, da geht es ja dann eher darum, wir Weißen, wir bösen Weißen, wir Privilegierten und die Guten, die dann quasi reinkommen aus anderen Weltregionen. Also gut und böse, ganz drittes gibt es nicht. Das scheint vielen Menschen zu eigen zu sein, eigen zu sein, nicht zu
eigen.
Und ich
finde, um jetzt das Thema vielleicht dann nochmal abzuschließen, ich finde es halt total spannend, wie jetzt die ganze Welt so nach dem Motto argumentiert, naja, der Bolsonaro muss, der Maduro, der musste ja auch weg. Ja, sicher. Aber das ist ja kein Grund, das Völkerrecht zu brechen. Wobei ich glaube, das Völkerrecht ist jetzt auch, also es war ja noch nie interessant, aber ich glaube, obsolet hieße die Sachlage stramm zu untertreiben.
Ja, obsolet einerseits, aber es war ja auch einfach dysfunktional. Und zwar spätestens seit Beginn des Kosovo-Krieges, der ja sozusagen sich im Rückblick als richtig herausgestellt hat, aber damals völkerrechtswidrig war. Genau. Das würden heute nur die wenigsten Völkerrechtler als also sozusagen rückgängig machen wollen, weil eben damals gab es ethnische Säuberungen, Vertreibungen, Massenmord an Kosovaren und heute haben die einen Staat, der leidlich funktioniert. Ja, okay, also jetzt gab es im Dezember eine Neuwahl und jetzt steht diese Parlamentspräsidenten-Polonaise wieder an, 120 Wahlgänger oder was. Also das, aber das Land, es gibt's und die Bevölkerung, die dort lebt, auch die serbische, ist sicher.
Genau. Und, es sei denn, der Russe dreht durch.
So, also deswegen, da fing schon an, dass das Völkerrecht, also dass eben vor allem diese Regelung, die in der UNO-Charta, dass der UN-Sicherheitsrat diese Veto-Möglichkeiten hat und dass die auch immer dann genutzt werden, wenn. Also, dass es quasi keinen Konflikt in der Welt gibt, vielleicht irgendwo in Afrika, ja. Dass immer irgendeine Vetomacht das Interesse hat, ihr Veto einzulegen. Das wird bei Taiwan natürlich wieder genauso sein. Dann können auch irgendwelche Völkerrechtler wie Johannes Farwig, der ja auch so ein Wagenknecht-Typ ist, behaupten, ja, wir dürfen da jetzt nichts machen, weil die UNO sagt nein. Also, es gibt halt auch keine Chance, das von innen zu reformieren, weil es diese Veto, also weil, ja.
Genau,
also es so ist einfach, ja, das ist ein bisschen so, das wird auch in 100 Jahren noch diesen UN-Sicherheitsrat geben mit denselben 5 Vetomächten. Vielleicht ist Russland dann viel kleiner als heute, hat nur noch 2-3 Einwohner, weil alle totgesoffen sind, aber das Veto bleibt bestehen.
Genau. Sowas kriegst du ja nicht weg. Nee. Und deswegen ist ja auch die Europäische Union im Großen und Ganzen so dysfunktional, weil auch da zum größten Teil immer noch mit Veto, und zwar da hat sogar halt die Slowakei ein Veto. So. Und zwar, wenn die in der Regierung sind, sogar die 5%-Partei, die da zufällig mitregiert, hat dann noch ein Veto. Also das ist ja, weil die dann ja rumbocken kann, sagen wir. Also das war ja jetzt das ist jetzt auch schon mal 10 Jahre her, bei irgendeiner
Bei der Abstimmung. Euro-Rettung war das so.
Genau, okay. Ja, wo die dann gesagt haben, nö, machen wir nicht. Und damit haben halt also nicht mal, also 0,05% der europäischen Bevölkerung ein Veto gehabt, quasi.
Ja, und bei der EU ist es schon entschärft worden und manchmal kann man die Veto-Macht auch, oder sozusagen kann man die Einstimmigkeit auch umgehen durch qualifizierte Mehrheit. Das haben wir im Dezember erlebt, als es darum ging, wie kommt man jetzt an dieses russische Geld um 2-3 Umwege. Und das hat ja geklappt, dass man eben, das kann man jetzt nicht in einer Sekunde erklären, oder ich kann es überhaupt nicht erklären, aber man schafft es als EU-Diplomat vielleicht manchmal auch diese Einstimmigkeit zu umgehen, aber trotzdem, das ist auch das Hauptthema aller EU-Befürworter, dass man da irgendwie diesen, vor allem bei der großen EU-Erweiterung, den Fehler gemacht hat, die Verträge nicht irgendwie anzupassen.
Genau. Das heißt, um jetzt die Folge im Allgemeinen zusammenzufassen, das Jahr 2026 hat super angefangen. Es liegt das ganze, also wenn man jetzt den Jahresrückblick machen könnte, könnte man sagen, das ganze Jahr Schnee, sehr viel Krieg und das Böllerverbot hat es absolut nicht gebracht. Das heißt, Donald Trumps nächste Aufgabe ist, einen Flugzeugträger in der Spree zu parken, in Havel tatsächlich zu parken, um Dietmar Woidke quasi zu entführen, damit wir, und dann Kai Wegner gleich mitzunehmen, damit die Stromausfälle in Potsdam nach Caracas verlagert
Das geht so aber nur ähnlich. Dann, wenn in Guantanamo auch ein Tennisplatz ist. So,
ganz wichtig. Darüber wird nämlich nie diskutiert.
Ja, so, und ich habe zum ganzen Schluss noch einen herzlichen Gruß zu richten an den von uns schon erwähnten Herrn Bolsonaro, der über den Jahreswechsel sehr zu leiden hatte und das ist auch leider chronisch. Der wurde am Schluck auf operiert. Also am Zwerchfell. Und das hat er wirklich schon sehr lange, so ein Dauerschluck. Es gibt ja diesen Dauer, so Guinness-Buchmäßig, so Dauerschluck auf und der ist jetzt, also.
Okay, da kleiner Tipp von mir, Nase zuhalten, Ohren zuhalten und dreimal trocken runterschlucken, dann hat sich das erledigt.
Ja, dann ruf ihn doch mal an, das weißt du doch alles gar nicht.
Genau.
Ja, der Arme.
So, wenn ihr uns schreiben wollt, wie es übrigens der liebe Christian Lück gemacht hat, wir haben jetzt bloß keine Zeit da drauf einzugehen, schreibt bitte an lucke@hengstmanns.de, kommentiert unter diese Folge auf lucke.hengstmanns.de. Ansonsten hören wir uns nächste Woche mit einer vermutlich völlig veränderten Weltlage. Ich vermute, dass Brandenburg dann zu Venezuela dazugeschlagen wird. Grönland wird nach Kanada verlegt und wird der 57. Bundesstaat der USA. Bis dahin, alles Gute, Tillmann. Bis dann. Tschüss.
Bis dann, Sebastian.